Für die Juden absolut unvorstellbar, riesige Sache. Wir können in die Gegenwart Gottes. Der Vorhang ist weg. Und zwar durch Jesu Tod haben wir einen lebendigen Weg. Also Jesus ist der Weg zu Gott. Nichts anderes hat er gelehrt. Und er ist zugleich ein großer Priester über das Haus Gottes. Und Haus meint hier das Volk Gottes. Deswegen heißt es weiter im Text, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also hier wird sehr, fast schon blumig, würde ich sagen, beschrieben, was bei der Bekehrung passiert ist. Das Herz ist besprengt, diese Besprengung mit Blut war die Reinigung, die kultische Reinigung, gereinigt vom bösen Gewissen. Ja, wir hatten vorher den Vers, diese Opfer können kein gutes Gewissen schaffen, weil du weißt, die Sünde ist eigentlich nicht bezahlt. Jetzt haben wir aber ein reines Gewissen. Jesu Opfer wirkt. Wir sind am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Gut möglich, dass es eine Anspielung auf die Taufe ist, die symbolische Reinigung für einen innerlichen Vorgang. Lasst uns hinzutreten. Lasst uns diese Möglichkeit, ins Heiligtum, in die Gegenwart Gottes zu kommen, auch wahrnehmen. Ja, lasst uns nicht nachlässig damit umgehen. Die zweite Aufforderung ist, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Ja, immer und immer wieder kommt das Thema, wir müssen treu sein, denn Gott ist treu. Es wird nicht gegeneinander ausgespielt. Ja, ich sage mal wieder, klassisch kalvinistisch ist, Gottes Treue verhindert, dass du abfallen kannst. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt langsam, ja, Gott ist treu und du musst auch treu sein. Das sind zwei Dinge, die nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und wenn ich vom Glauben abfalle, kann ich sagen, ja, Gott hat mich fallen gelassen. Sondern ich habe mich von Gott abgewandt. Und die dritte Aufforderung, die ist sehr praktisch. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag, nämlich den Tag der Wiederkunft, herannahen seht. Diese Aufforderung zieht sich durch den ganzen Hebräerbrief. Achtet aufeinander. Christsein ist kein Alleinspaziergang. Es ist überhaupt kein Spaziergang, es ist ein Kampf, und zwar ein Kampf, den man gemeinsam führt. Das ist übrigens die einzige Stelle im ganzen Neuen Testament, wo explizit gesagt hat, dass man zum Gottesdienst gehen soll. Das kommt sonst nicht vor. Und hier wird gesagt, die Zusammenkommen der Christen sollen wir nicht versäumen, und bei einigen ist das Sitte. Das ist total der moderne Text, oder? Das ist ein ganz neuzeitliches Phänomen. Gibt es erst seit wenigen Jahren. Natürlich nicht, das ist ein uraltes Problem. Schon ganz am Anfang, die ersten Christen hatten das Problem, die Leute sind lieber im Bett geblieben oder zu Hause oder zu einer Party gegangen, was weiß ich, was sie sonst gemacht haben. Und der Schreiber sagt, nein, das ist eine gefährliche Tendenz. Wir sollen zusammenkommen und einander zu Liebe und zu guten Werken anreizen. Ich begegne relativ vielen Menschen, die sagen, ja, ich gehe nicht mehr so oft zur Gemeinde, ich habe nicht so viel davon. Die Predigten bringen mich nicht weiter, die Gottesdienste begeistern mich nicht. Wenn man darüber mal nachdenkt, ist das ein zutiefst egoistisches Motiv. Das ist typisch Konsumgesellschaft. Ich gehe irgendwo hin, wenn ich etwas davon habe. Die Argumentation ist hier völlig anders. Geh dahin, um auf andere zu achten und damit andere dich im Blick haben. Ja, wir wollen frei sein, wir wollen ja gar nicht von anderen beobachtet werden, richtig? Aber das ist ein Irrtum. Wir sollen zusammenkommen und einander ermuntern. Also komm nicht zum Gottesdienst, damit du etwas davon hast. Du wirst zwar auch was davon haben, aber komm, um andere im Blick zu haben. Halt mal die Augen offen. Leb mal für andere Menschen bitte als Christ. So einfach ist das. Denn andere sind entmutigt, andere sind traurig, andere sind niedergeschlagen, andere sind gleichgültig, was auch immer, frustriert. Sei es mit ihrer eigenen Sünde oder Dinge, die ihnen angetan werden oder die einfach in ihrem Leben passieren. Und wir brauchen die Hilfe der anderen. Und wenn du gerade fröhlich dabei bist oder auch nicht, geh zur Gemeinde und hilf anderen. Das ist die Aufforderung. Auf dem Hintergrund der Gefahr, dass man vom Glauben abfallen kann. Wenn wir alle nur an uns denken und sagen, ach, mir geht's gerade gut, ich kann auch zu Hause bleiben, ist das zutiefst egoistisch. Also unabhängig davon, ob es dir gut oder schlecht gerade im Glauben geht, geh zur Gemeinde. Wir sollen aufeinander Acht haben. Natürlich nicht so wie so Stasi-Methoden, ne? So den anderen immer überprüfen, sondern in einer positiven Art und Weise, aus Liebe. Und wie gesagt, das zieht sich durch den ganzen Hebräerbrief. Und dann kommt Die ganz, ganz ernste Mahnung, die sehr direkt ist, und diesen Text muss man mal auf sich wirken lassen. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünde mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichtes und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Erstmal dieser Ausdruck mutwillig sündigen. Es sind zwei Ausdrücke im Griechischen, die eine bewusste, dauerhafte Sünde ausdrücken. Mutwillig meint bewusst. Wenn wir bewusst, und die Verbform im Griechischen hier ist eine dauerhafte, wenn ich bewusst, dauerhaft in Sünde lebe als Christ. Und dann kommt die Näherbeschreibung, nachdem ich die Erkenntnis der Wahrheit empfangen habe, sprich Bekehrung. Dann bleibt kein Schlachtopfer für Sünde mehr übrig. Denn dadurch, dass ich mutwillig, dauerhaft sündige, verwerfe ich Jesus, um mit den Worten von Hebräer 6 zu sprechen, damit kreuzige und verspotte ich Jesus nochmal. Und es gibt kein anderes Opfer. Ich kann nicht sagen, Jesu Opfer habe ich jetzt mit Füßen getreten, ich nehme ein anderes, weil es kein anderes gibt. Und dann heißt es, es gibt dann nur noch ein furchtbares Erwarten des Gerichtes und der Eifer des Feuers, das die Widersacher, das die Gegner Gottes verzehren wird. Erinnert euch das an Hebräer 6? Der Boden, der Dornen und Disteln bringt, droht am Ende der Fluch und das Verbrennen mit Feuer. Hier wird das nicht mehr auf Bildebene verwendet, sondern in Bezug auf Menschen. Es ist wieder von Eifer des Feuers Gottes, des Gericht Gottes. Diese Sache mit dem mutwillig Sündigen ist übrigens auch im Alten Testament schon eine sehr ernstzunehmende Geschichte. In 4. Mose 15 zum Beispiel heißt es, wenn eine einzelne Person aus Versehen sündigt, dann soll sie eine einjährige Ziege als Sündopfer darbringen und es wird ihr vergeben werden. Aber die Person, die mit erhobener Hand handelt, und das ist ein Idiom, eine Redewendung für bewusst Sündigen, die Person, die bewusst sündigt, von den Einheimischen und von den Fremden, die lästert den Herrn. Und diese Person soll ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Denn das Wort des Herrn hat sie verachtet und sein Gebot aufgehoben. Diese Person soll unbedingt ausgerottet werden. Ihre Schuld ist auf ihr. Meistens haben wir das nicht präsent. Wir denken in der Regel im Alten Testament, wer gesündigt hat, bringt ein Opfer und die Sünde ist weg. Im Alten Testament wurde ganz penibel unterschieden. Hast du bewusst und mutwillig gesündigt oder ist dir das halt passiert aus Schwachheit? Natürlich ist jede oder die meisten Sünden sind ein Stück weit bewusst. Aber wenn jemand total bewusst, willentlich plant, ich mache diese Sünde und tut sie, dann wurde im Alten Testament, sagt Gott, dafür gibt es kein Opfer. Dafür gibt es die Todesstrafe. Das ist nicht verzeihlich im Alten Testament gewesen. Ist echt erschreckend, oder? Das hat man meistens so nicht auf dem Schirm. Und genau dieses Motiv, dieser Aspekt findet sich eben auch in Hebräer 10. Wir hatten ja in Hebräer 3, wir sollen mit unseren Schwachheiten zum Thron der Gnade bekommen. Er versteht unsere Schwachheiten, unsere, ich sag mal, Gelegenheitssünden, die uns immer wieder passieren. Das ist nicht das Problem. Aber hier wird unterschieden, das mutwillige, dauerhafte Sündigen, das sehr bewusste, dafür gibt es kein weiteres Opfer. Und dann wird fortgesetzt in Hebräer 10, ab Vers 28, hat jemand das Gesetz des Mose verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, wichtiger Einschub, schon geheiligt dadurch, für gemein erachtet, also gemein nicht im Sinne von böse gemein, sondern profan, also nicht heilig, und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten und wiederum der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also zunächst einmal, auch dieses Thema hatten wir schon in Hebräer 2. Das durch Engel verkündete Wort war fest und wer es missachtet hat, wurde bestraft. Wie viel mehr müssen wir die Botschaft ernst nehmen? Und hier wieder hat jemand das Gesetz des Mose verworfen, starb er ohne Barmherzigkeit, Todesstrafe. Und dann heißt es, wie viel schlimmere Strafe? Was ist denn die Steigerung von Todesstrafe? Mir fällt nur die ewige Strafe, die Hölle ein. Ich wüsste nicht, wie man in diesem Text irgendwie finden sollte, ein bisschen weniger Belohnung im tausendjährigen Reich. Wäre mir sehr recht, da steht aber was völlig anderes. Und Vers 30 kommen Zitate aus dem Alten Testament wieder, die man als neutestamentlicher Christ, manche tun sich schwer, da so überhaupt zu denken. Gott sagt im Neuen Testament, mein ist die Rache, ich will vergelten, der Herr wird sein Volk richten. Dieses Zitat kommt auch aus dem Alten Testament, aus einem interessanten Zusammenhang. Ich glaube, die Zeit passt nicht ganz, um das noch zu lesen. Doch, ich glaube, wir machen das. Ich muss nur gerade selber gucken, wo das herkommt. 5. Mose 32, das ist das sogenannte Lied des Mose. Mose 32, die Verse 35 und 36. Mein ist die Rache und die Vergeltung für die Zeit, da ihr Fuß wankt. Denn nahe ist der Tag ihres Verderbens und was ihnen bevorsteht, eilt herbei. Denn der Herr wird sein Volk richten und über seine Knechte wird er sich erbarmen, wenn er sieht, dass geschwunden die Kraft und der Sklave und der Freie dahin sind. Das Lied des Mose, kurz vor seinem Tod, ist sehr interessant, weil er erstmal beschreibt, dass Israel kein besonderes Volk war, sondern dass sie einfach von Gott erwählt wurden und das ihre Besonderheit ausmacht. Sie haben nicht einen Wert in sich gehabt, sondern Gott hat ihnen diesen Wert gegeben. Und dann wird ab Vers 15 beschrieben, die Gefahr des Abfalls. Ja, da wird beschrieben, ich habe euch zwar erwählt, aber ihr seid abgefallen, ihr habt euch gegen mich gewandt. Und dann endet das Lied damit, dass Gott sagt, wenn ihr umkehrt, dann werde ich euch vergeben. Aber wenn ihr nicht umkehrt, dann werde ich mein Volk richten. Ja, also die Erwählung Gottes führt nicht dazu, dass Gott sein Volk nicht richtet. Also wenn du erwählt bist, dann bist du nicht dem Gericht dadurch entgangen, sondern dann bist du herausgefordert, treu zu sein. Ansonsten sagt Gott, ich werde mein Volk richten und ich fange sogar bei meinem Volk an, denn sie stehen mir besonders nahe. Und genau dieses Zitat greift der Schreiber des Hebräerbriefes auf und sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten und ich werde mein Volk richten. Und es kommt die Aussage, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist nicht ein Vers, der uns Angst machen will, sodass wir als Christen rumlaufen und denken, oh nein, wenn ich im Himmel ankomme, wird Gott mich erstmal vernichtend richten. Sondern hier geht es darum, Menschen, die mutwillig sündigen, die sich bewusst gegen Jesu Opfer entscheiden, für die ist das eine bedrohliche Situation, aber eine wirklich ernstzunehmende. Wir haben das übrigens in 1. Petrus 4, Vers 17 und 18 auch, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Also das Thema ist nicht nur exklusiv im Hebräerbrief, sondern es kommt mehrfach auch im Neuen Testament vor und es ist kein neues Thema. Also ernster und direkter geht es eigentlich nicht als in diesem Abschnitt. Das Gute ist, der Abschnitt endet wieder positiv, ermutigend. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, nachdem ihr Christen geworden seid, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eure Güter und mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Auch hier wieder sagt er den Empfängern, Leute, ihr hattet schon mal bessere Zeiten. Ihr wart schon mal eifrig dabei. Am Anfang, als ihr euch bekehrt habt, da wurdet ihr verfolgt, da wurdet ihr enteignet. Das habt ihr alles in Kauf genommen, weil euer Blick komplett auf die Ewigkeit ausgerichtet war. Ihr habt gesagt, könnt uns alles nehmen, aber das Heil könnt ihr uns nicht nehmen. Ihr habt so konsequent für das Jenseits gelebt. Und mit der Zeit ist das verloren gegangen. Und er sagt, nehmt diesen Eifer wieder auf. Nehmt diese Treue wieder auf, weil ihr wisst, einen besseren und bleibenden Besitz habt ihr im Himmel. Es lohnt sich, dafür zu leben. Und mit anderen Worten, ab Vers 35, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Und das meine ich mit das Heil oder den Glauben kann man nicht verlieren, wie man einen Autoschlüssel verliert. Ne? So, man kommt im Himmel an, ups, habe ich verloren, habe ich gar nicht gemerkt. Diese Gefahr besteht nicht. Aber was möglich ist, praktisch, faktisch den Glauben wegzuwerfen, indem man sagt, Sünde ist nicht so schlimm. Ich akzeptiere, bewusst, dauerhaft Sünde in meinem Leben als Christ. Das ist ein Wegwerfen des Fokus auf Jesus. Das ist ein Kreuzigen von Jesus. Das ist ein Wegwerfen der Zuversicht. Und da ist man tatsächlich in ernsthafter Gefahr. Denn ausharren, also durchhalten, habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Also der Hebräerbrief hat hier ein ganz merkwürdiges Zeitempfinden, oder? Kleine Weile noch, dann ist Jesus da. Kleine Weile ist 2000 Jahre plus. Aber Zeiträume sind in der Bibel irgendwie sehr relativ. Und irgendwie ist das ja auch gut, dass wir noch leben dürfen, oder? Vielleicht können wir ja die Wiederkunft erleben. Und dann kommt abschließend in Kapitel 10 ein Vers, der mehrfach im Neuen Testament zitiert wird, allerdings nicht in dieser Vollständigkeit. Das Kapitel endet mit den Worten, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Dieses Zitat ist aus Habakuk Kapitel 2, Vers 2 und kommt im Neuen Testament mehrfach vor, allerdings nur der erste Teil. Ja? Paulus sagt das in Römer 1, Vers 16, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aber im Alten Testament, in Habakuk 2, Vers 2, hat dieser Vers noch eine zweite Hälfte, die wir hier im Hebräerbrief haben. Wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Und der alttestamentliche Zusammenhang ist in Habakuk. Habakuk lebt zu einer Zeit, in der das Volk Gottes in Sünde regelrecht versinkt. Und Gott sagt, ich werde Gericht schicken. Ich lasse die Chaldeer kommen und die werden euch hier quälen und niederschlagen und misshandeln, dass euch Sehen und Hören vergeht. Und Habakuk sagt, das geht nicht, Gott, wie kannst du so etwas tun? Und in diesem Zusammenhang sagt Gott zu ihm, weißt du was, das Ganze wird sich entscheiden, daran, ob ihr glaubt oder nicht glaubt. Und Glauben bedeutet bei Habakuk sehr konkret, Gottes Willen wieder zu tun oder nicht zu tun. Und in diesem Zusammenhang sagt Gott, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Aber wenn er zurückweicht, wird meine Seele kein Wohlgefallen haben. Dann wird das Gericht kommen. Ja, also Gott legt das dem Volk auf den Tisch und sagt, ihr habt zwei Optionen. Mein Gericht kommt. Aber wenn ihr meinen Willen tut, mir glaubt, mir vertraut, zurückkehrt, wird das Gericht zwar kommen, aber ihr werdet das überleben, ihr werdet da durchkommen. Wenn ihr aber zurückweicht, wenn ihr in eurem sündigen Leben bleibt, das Volk, das mal erwählt war, das aus Ägypten befreit ist, wenn ihr zurückweicht, werde ich kein Wohlgefallen haben. Und das ist sehr positiv ausgedrückt für Gottes Gericht, denn das Gericht wird kommen, hat Gott gesagt. Und genau das greift der Schreiber des Hebräerbriefes auf und sagt, ich bin aber zuversichtlich, dass ihr nicht oder wir nicht zurückweichen zum Verderben, sondern glauben, vertrauen, dranbleiben und das ewige Leben erreichen. So, das Ganze wirkte jetzt vielleicht so, als ob ich euch unbedingt überzeugen will, dass das Heil verlierbar ist. Eigentlich war mein Anliegen, durch den Hebräerbrief zu gehen, aber dieses Thema kommt halt in diesen Warnpassagen sehr intensiv vor und ich weiß, es beschäftigt viele Leute. Was bedeutet das Ganze praktisch? Ich formuliere das vorsichtig, weil ja, manches ist vielleicht nicht unbedingt, kann ich nicht unbedingt so belegen. Also zunächst einmal, vom Hebräerbrief her ist klar, hier sind Menschen, die schon lange Christen sind und sich dann bewusst für Sünde entscheiden. Wenn ich das mal ein bisschen zuspitzen darf, das Problem, vor dem der Hebräerbrief warnt, ist nicht das Problem, dass die gute russlanddeutsche Omi, die schon ihr Leben lang Jesus nachfolgt und die jetzt schon ihrem Lebensende entgegengeht, und dann haben diese Geschwister häufig so eine Unsicherheit. Bin ich wirklich gerettet? Wird Jesus mich wirklich aufnehmen? Werde ich wirklich bis zum Ende durchhalten? Solchen Geschwistern würde ich sagen, Schwester, Bruder, nur Mut, du bist bis jetzt treu geblieben. Ich kann nicht erkennen, dass du groß, bewusst, dauerhaft in Sünde lebst. Frohen Mutes, die Ewigkeit wartet auf dich. Du brauchst keine Angst haben, Jesus wird dich nicht auf den letzten Metern fallen lassen. Ganz sicher nicht. Ja, das ist nicht das Problem des Hebräerbriefes, dass da irgendwie Menschen sind, die sind in jeder Bibel- und Gebetsstunde, und auch wenn sie nicht in jeder sind, ja, die beten eifrig, die sind Jesus treu, die haben keinen Gedanken daran, Jesus zu verstoßen, sich abzuwenden. Ja, die Texte sind nicht dafür da, um diese Menschen zu verunsichern. Ich glaube, diese Texte sind vielmehr, ich sage mal einfach etwas pauschalisierend, an die jüngere Generation, die wir in Saus und Braus leben, sage ich mal, sehr bequem leben, von Verfolgung keine Ahnung haben, der Druck von außen ist sehr, sehr überschaubar und unsere Herausforderung ist eigentlich, in Glaubensdingen nicht träge zu werden, nicht bequem, oberflächlich, ich bin ja dabei, ich gehöre ja dazu, wird schon nichts passieren. Also wir sind eher gewarnt. Ja? Und deswegen, man muss diese Warnungen schon richtig verstehen, gucken, an wen sind sie gerichtet. Und eben, sie sind nicht dafür da, um zu verunsichern diejenigen, die eigentlich treu dabei sind, sondern diejenigen, die gleichgültig, die oberflächlich sind oder werden oder dazu neigen. Ja, ist etwas vereinfacht, aber das ist die Richtung dieser Texte. Jetzt bleibt die Frage, was ist mit jemandem, der abgefallen ist? Kann er noch zurückkommen? Hebräer 6, klar zu Ende gedacht, ist die Antwort nein. Es gibt einen Punkt, ab dem es kein Zurück gibt. Die Frage ist, wo ist dieser Punkt? Was genau muss man getan haben, sodass es kein Zurück mehr gibt? Und dafür gibt uns der Schreiber des Hebräerbriefes keine Antwort. Also er warnt ja die Empfänger und sagt gleichzeitig, ich bin aber zuversichtlich, so weit ist es bei euch noch nicht. Mit anderen Worten, es gibt irgendwo einen Punkt, ab dem gibt es kein Zurück mehr. Aber er sagt, ich bin zuversichtlich, ihr seid noch nicht so weit, also jetzt seid wieder eifrig und dann ist ja alles wieder in Ordnung. Es gibt nirgends im Neuen Testament Kriterien, wo wir sagen können, wenn du das und das und das getan hast, dann gibt es für dich kein Zurück mehr. Also ich kann für einen anderen Menschen nicht bestimmen, ob es für ihn kein Zurück mehr gibt. Übrigens, das ist noch eine Unsicherheit, die es gerade in unseren Kreisen sehr häufig gibt. Menschen, die denken, sie haben die Sünde gegen den Heiligen Geist getan und können sich jetzt nicht mehr bekehren. Die wollen sich bekehren, aber die wissen nicht, ob sie es können. Ich, ganz ehrlich, verstehe das Problem nicht ganz. Du willst dich bekehren, bekehr dich einfach. Du musst dir keine Gedanken machen. Kann ich denn? Hat Gott mich nicht verstoßen? Wenn du das Verlangen hast, dich zu bekehren, dann tu es einfach. Weil du hättest dieses Verlangen niemals, wenn Gott dich fallen gelassen hätte. Denn wir bekehren uns gar nicht von uns aus. Wir sagen das zwar, ich habe mich bekehrt. In Wirklichkeit hat Gott 95% der Arbeit gemacht. Okay? Der Heilige Geist hat dich bearbeitet. Du musst ja sagen, das stimmt schon. Die Entscheidung nimmt Gott dir nicht ab. Aber wenn jemand das Verlangen hat, sich zu bekehren, dann kommt das von Gott. Und es wäre absurd, dass Gott dir das Verlangen gibt, dich zu bekehren. Du kannst dich nicht bekehren. Das geht gar nicht. Das ist unlogisch in sich. Ja? Also würde ich all diesen Menschen... Es gibt sehr viele, ne? Und es gibt dann auch Gemeinden, in denen viel gepredigt wird, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und wer weiß, ob du es nicht getan hast. Ich weiß von einem jungen Mann, Familienvater, total verzweifelt. Ich weiß, vor Jahren hat Gott mir gesagt, ich soll mich taufen lassen. Ich habe mich verwehrt und ich weiß nicht, ob Gott mich verstoßen hat. Der Mann lebt in Depressionen. Der kommt nicht klar damit. Und das ist so unnötig, das ist so verkehrt gedacht, ich will es ihm jetzt gar nicht unterstellen, ich frage mich, wo er sowas mitbekommen hat. Das ist einfach tragisch, denn wenn du dich jetzt taufen lassen willst, dann lass dich taufen. Und wenn du da jetzt ungehorsam bist und in 3 Monaten das verlangen hast, dann meldest du dich in 3 Monaten. Ist zwar nicht gut, dass du es nicht sofort gemacht hast, aber Gott ist gnädig und kennt unsere Schwachheiten. Nur was ich sagen will, ist, das Verlangen, sich zu bekehren, kommt nicht einfach von uns. Was bedeutet das für die zweite Buße? Ich wage vorsichtig zu behaupten, also erstens, warum gibt es das überhaupt? In der Pause kam die Frage berechtigterweise, wie kann überhaupt jemand, der wirklich Christ ist, der es wirklich verstanden hat, vom Glauben abfallen? Und ich würde sagen, weiß ich auch nicht, ich weiß nur, dass es passiert. Durch den Betrug der Sünde, richtig. Wenn ich das übertrage auf mich, also ich bin eigentlich schon lange genug Christ, um zu wissen, was Sünde ist und was nicht. Und trotzdem tue ich Sünden, von denen ich schon lange weiß, dass sie Sünden sind, und tue sie trotzdem. Jetzt könnt ihr sagen, du bist aber dumm. Ich sage, ja, habt ihr vollkommen recht. Und ihr seid bestimmt besser. Nein, wir tun Sünden, obwohl wir wissen, dass es Sünde ist. Kannst du rational nicht erklären. Machen wir trotzdem. Betrug der Sünde, das ist die Antwort. Und so ist es leider auch mit dem Abfall von Gott. Ich habe in der Verwandtschaft, in der Familie jemanden, der war Christ, der hat eine Gemeinde gepredigt, war super aktiv. Irgendwann lief das mit seiner Firma nicht gut und er hat sich entschieden, ich glaube, Gott hat keinen Plan für mein Leben. Ich glaube, Gott wirkt nicht wirklich in meinem Leben. Das ist eine Illusion und hat sich bewusst dagegen entschieden. Gibt es für ihn kein Zurück? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die Gefahr besteht. Ich weiß nicht, ob er diesen Punkt erreicht hat, wo Gott sagt, jetzt lasse ich dich fallen. Darf ich für ihn beten? Ganz sicher darf ich für ihn beten. Und wenn es für ihn kein Zurück gibt, gibt es kein Zurück. Dann wird mein Gebet das nicht ändern, aber auch nicht schaden. Das Gute ist, es gibt definitiv auch Beispiele, Menschen, die sich sehr bewusst gegen Gott entschieden haben und trotzdem zurückkommen. Können die sich dann bekehren? Ich würde sagen, wenn die den Wunsch haben, dann hat Gott das gewirkt und dann geht das auch. Dann haben sie diesen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, nicht erreicht. Aber es gibt auch Menschen, die wenden sich von Gott ab und die haben auch nie wieder, bis zum Ende ihres Lebens, auch nur das Verlangen, zurückzukommen. Da steht es mir immer noch nicht zu, zu sagen, ja, da gab es eben kein Zurück mehr. Ich kann nur sagen, Leute, diesen Punkt gibt es. Und wenn jemand nachlässig lebt, soll er gewarnt sein, wenn Gott dich fallen lässt, dann kann dir kein Mensch und niemand mehr helfen. Du selbst dir auch nicht. Du hast es nicht in der Hand. Ich wende mich jetzt von Gott ab und wenn ich alt bin, bekehre ich mich wieder. Das geht nicht. Also das gibt es zwar, aber du hast es nicht in der Hand. Und Gott lässt sich nicht spotten. Und hier wird drastisch beschrieben im Hebräerbrief, das bewusste Leben in Sünden ist wie Christus nochmal kreuzigen und das Blut mit Füßen treten. Und Gott lässt nicht alles mit sich machen. Das ist sehr klar und sehr deutlich. Er lässt vieles mit sich machen, aber irgendwann ist für ihn auch Schluss. Ich bin irgendwann mal auf ein Bild gekommen, das mir vielleicht ein bisschen hilft, das zu verstehen. Wenn ein Flugzeug von Europa beispielsweise in die USA fliegt, dann betankt man die Flugzeuge immer so, dass sie gerade die Strecke schaffen und noch ein bisschen Reserve. Das bedeutet aber, wenn das Flugzeug in Europa losgeflogen ist, dann gibt es irgendwo über dem Ozean einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Der Point of No Return. Ja, die können nicht, was weiß ich, wenn die Strecke 10.000 Kilometer ist, können sie nicht nach 7.000 sagen, wir fliegen jetzt zurück. Der Sprit ist nur für 11.000. Und wenn du schon 7.000 geflogen bist, dann reicht das Kerosin nicht mehr, 7.000 zurückzufliegen. Steht ihr ab irgendeinem Punkt, egal was in diesem Flugzeug passiert, du fliegst weiter. Du kannst nicht zurück. Weil das ist garantiert, du stürzt ab, es geht nicht mehr. Und so würde ich das beschreiben. Es gibt einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt für jemanden, der abfällt. Ich weiß nur nicht, wo der Punkt ist. Ja, und so ist es eine Warnung. Kehr zu Gott zurück, wenn du gleichgültig lebst. Eine sehr ernstzunehmende Warnung. Den Punkt gibt es, ich weiß nur nicht wo. Und das ist dann irgendwie vielleicht auch wieder gut, dass wir einander nicht hier irgendwie beurteilen oder auch nicht damit spielen, sondern sagen, es gibt eine Tendenz, eine Entwicklung. Die Entwicklung soll zu Christus hin sein, nicht zu Christus weg und irgendwo bewegen wir uns alle in eine Richtung. Habt ihr noch Fragen dazu? Ihr seid alle ein bisschen überrollt, ne? Ja, da hinten gibt es eine Frage. Der Techniker, du bist der Techniker, ne? Du hast gesagt, wer eine Frage stellt, braucht ein Mikro. Du kriegst eins.
Wie würdest du in dem Kontext 1. Johannes 2, Vers 19 auslegen? Ja. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, dann wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind.
Ja, also erstens, es zeigt, dass es Menschen gibt, die ein doppeltes Leben führen. Und es gibt ganz sicher Menschen, die in der Gemeinde irgendwann mal, sag ich mal, auffliegen oder rausfliegen oder was auch immer, ihr wahres Gesicht zeigen. Und in manchen krassen Fällen kann man dann vielleicht im Nachhinein sagen, weißt du was, der war ja eigentlich nie wirklich dabei. Ich würde sehr vorsichtig sein, das jemanden so zu beschreiben. Aber dass es das gibt, ist sehr offensichtlich. Nur daraus lässt sich nicht ableiten, dass es für alle Menschen gilt. Also mit anderen Worten, ich würde aus dieser Stelle nicht ableiten, alle, die abfallen, sind nie wirklich dabei gewesen. Sondern es gibt welche, die waren nie dabei und Johannes beschreibt, diese Irrlehrer, von denen wir hier reden, woran auch immer er das festgemacht hat. Also ich sag mal, aus meiner Erfahrung als Pastor kenne ich das schon ein bisschen. Bei manchen Menschen, also ehrlich halber muss ich sagen, bei manchen Menschen denke ich, ich weiß nicht, ob das alles so echt ist und im Nachhinein bin ich beschämt, weil ich in meinem inneren Urteil zu kritisch war. Aber es gibt auch andersrum, dass du denkst, wow, super überzeugend, alles klar und kurze Zeit später merkst du, alles völlig drüber und drunter. Und in manchen wenigen Fällen merkt man dann auch im Nachhinein, manchmal sagen die Leute sogar, ich habe das einfach nur gespielt. Ich wollte einfach nur diese Frau heiraten. Ich habe das Spiel mitgemacht, mich taufen lassen, habe sie geheiratet, jetzt bin ich raus. Es gibt Leute, die sind so dreist, die sagen das. Über die kann man dann sagen, war da nie wirklich dabei. Bei anderen Leuten, ich wäre vorsichtig, aber bei manchen Leuten merkt man dann, oder ne, fügen sich die Puzzleteile im Nachhinein zusammen, wo man sagt, ey, eigentlich hätten wir da und da und da merken müssen, das ist unecht. Aber, versteht mich nicht falsch, ich glaube, ich lese im Neuen Testament nicht, dass es unsere Aufgabe ist, bis ins letzte Detail die Leute zu untersuchen und wirklich, ne, das haben wir nicht in der Hand, wir können den Leuten nicht ins Herz gucken. Und das ist dann wieder die entspannende Seite des Ganzen. Wir taufen Leute auf ihr Bekenntnis hin. Und ich sage den Leuten relativ offen, wenn ihr mich belügen wollt, macht. Es ist so unangenehm, aber was habt ihr davon gewonnen? Gar nichts. Ihr belügt ja nicht einfach nur mich. Mir könnt ihr irgendwas erzählen. Ihr steht vor Gott und ihr bekennt euch zu Gott. Und wenn ihr das missbraucht, aus welchen Gründen auch immer, habt ihr ein echtes Problem mit diesem Gott. Das ist dein Problem. Nicht, dass ihr mich oder die Gemeinde betrügt. Ich meine, das sage ich den Leuten nicht immer. Nur indirekt sage ich, in manchen Zusammenhängen erkläre ich das den Leuten so. So, aber zurück zu diesen Menschen. Es gibt diese Menschen, die irgendwas sich aus Gemeindezugehörigkeit versprechen. Und da gibt es schon ganz abstruse Dinge manchmal. Gewisse Vorteile, was auch immer. Das gibt es. Aber das lässt sich nicht übertragen auf alle. Gut. Gute Frage. Gut, dann machen wir noch ein bisschen Hebräer 11. Das habe ich doch irgendwann mal angekündigt am Anfang des Tages. Hebräer 11 ist ein total tolles Kapitel. Das sage ich über jedes Kapitel, ne? Habt ihr das gemerkt? Hebräer 11 ist ein, ein Kapitel mit den sogenannten Glaubenshelden, wobei dieser Begriff ist echt irreführend. Denn diese Menschen, die da aufgelistet werden, die sind nur sehr bedingt Helden. Das muss man ganz klar sagen. Helden klingt für uns so ein bisschen so unerreichbar, andere Liga, bis man diese sogenannten Glaubenshelden mal ein bisschen näher anguckt und merkt, das sind so total normalsterbliche Menschen, die nur irgendetwas richtig gemacht haben in ihrem Leben, nämlich sie haben Gott vertraut. Sie haben Gott beim Wort genommen und auch so gelebt. Ich kürze das mal ein bisschen ab und nehme in dieser Reihe mal die letzte Folie direkt. Wer ist wirklich Christ? Ein Christ geht in die Kirche. Ja, hoffentlich, aber es macht noch niemanden zum Christen. Ein Christ glaubt. Ist das richtig oder falsch? Naja, es ist richtig, aber es ist nicht alles. Ja, ein Moslem glaubt auch, ein Buddhist glaubt auch und ein Atheist glaubt übrigens auch. Er glaubt, dass er weiß, dass es keinen Gott gibt. Ein Christ glaubt an Gott. Ist das richtig oder falsch? Ist richtig, aber es ist nicht alles. Satan glaubt auch an Gott. Satan glaubt an die Existenz Gottes. Satan geht sogar noch einen Schritt weiter. Er glaubt Gott. Er glaubt, dass das stimmt, was Gott sagt. Er handelt nur nicht danach. Also der Fall Satans ist davon gekennzeichnet, dass er wusste, wer Gott ist und was Gottes Autorität ist. Er hat sich trotzdem dafür entschieden, gegen Gott zu rebellieren. Das heißt, selbst also an die Existenz Gottes zu glauben, reicht nicht. Und auch Gott zu glauben, dass das wahr ist, was er sagt, reicht nicht. Sondern ich muss auch so leben. Und damit meine ich nicht, ich muss mir das Heil verdienen, ich muss Perfektion hinkriegen. Aber ich muss danach handeln. Wenn ich gesündigt habe, muss ich meine Sünde bekennen. Ich muss meine Sünde bekennen schon bei der Bekehrung. Ja? Das meine ich mit Gott glauben und dann auch so zu leben. Und dafür ist Hebräer 11 ein Beispiel. Ja? Wenn man Hebräer 11 anschaut, die verschiedenen Namen, die da aufgelistet werden, die verschiedenen Personen, dann haben sie nicht nur gemeinsam, dass sie irgendwie Gott glauben oder an Gott glauben, sondern sie haben gemeinsam, dass sie Gott beim Wort nehmen. Erinnert euch, Hebräer 1 und 2 und 3 und 4, Gott ist ein redender Gott. Wir müssen ihn ernst nehmen. Und Hebräer 11, diese sogenannten Glaubenshelden, verbindet genau das. Gott hat zu ihnen gesprochen und sie haben ihr Leben danach ausgerichtet. Sie haben nicht einfach nur geglaubt, es gibt einen Gott, sie haben auch nicht einfach geglaubt, Gott kann das tun, sondern sie haben konkrete Schritte unternommen, weil sie Gott vertraut haben. Und dann haben sie Dinge gemacht, die eigentlich völlig absurd sind, es sei denn, Gott lügt nicht. Ja? Das Kapitel 10 endete ja mit dieser Aussage aus Habakuk 2, mein Gerechter wird aus Glauben leben, wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen haben. Und dann Kapitel 11 beschreibt Menschen, die diesen Glauben, der erforderlich ist, gelebt haben. Hebräer 11, Vers 1 ist einer der Verse, der in jeder Bibelübersetzung anders übersetzt wird. Und ich habe euch mal in euer Handout einen Übersetzungsvergleich abgedruckt, den ich sehr hilfreich finde, weil man da merkt, dass der griechische Text hier schwierig zu übersetzen ist. Und an dieser Stelle, aus meiner Sicht, übersetzt die neue Genfer Übersetzung den griechischen Text am besten. Die ist generell recht gut und an der Stelle ist sie wirklich gut gelungen. Elberfelder ist etwas hölzern an der Stelle, sage ich mal. Der Glaube aber ist die Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist schon recht gut, aber was ist denn bitte eine Wirklichkeit dessen, was man hofft? Erklärt das mal jemandem, geht gar nicht. Ne? Es ist eine recht wörtliche Übersetzung, die schwierig ist. Der zweite Teil ist recht gut, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Luther, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Auch schon ganz gut, der Begriff hoffen ist etwas schwierig im Deutschen, denn hoffen ist im Deutschen sehr unverbindlich. Ich hoffe, dass es morgen nicht schneit. Ich hoffe, dass es morgen nicht regnet. Und wenn es doch regnet, dann ändern wir halt, dann nehme ich halt einen Regenschirm. Ja, es ist kein größeres Problem. Hoffen ist so ein bisschen, ne? Ich hoffe, Bayern gewinnt heute. Wenn sie verlieren, gewinnen sie halt nächste Woche. Versteht ihr? Hoffen ist so unverbindlich, so, ich weiß es nicht. Kann, muss aber nicht. Ja? Hoffnung im Hebräerbrief ist, Gott hat versprochen und ich richte mein Leben danach aus. Ja? Hoffen ist Festhalten an einem Versprechen Gottes. Und das ist etwas anderes, als ich hoffe, es regnet nicht. Und deshalb ist die neue Genfer Übersetzung da recht gut. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, also was Gott in Aussicht gestellt hat. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und gerade dieser zweite Teil beschreibt das sehr gut und noch besser wäre, wenn es heißen würde, das Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge oder noch unsichtbarer Dinge. Also das sind Dinge, die Gott versprochen hat, in Aussicht gestellt hat. Ich kann sie jetzt noch nicht sehen, aber ich richte mein Leben danach aus, weil Gott treu ist und nicht lügt. Und deshalb werden sie kommen. Und das sieht man an den Beispielen, die im Hebräerbrief aufgelistet werden. In Hebräer Kapitel 11. Es beginnt mit der Schöpfung. Vers 3. Denn durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort, da haben wir wieder Gottes Wort, ja, das kommt immer und immer wieder vor, bereitet worden ist, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Also sodass das Sichtbare aus Nichtsichtbarem geworden ist. Warum erfordert das Glaube, dass Gott die Welt erschaffen hat? Ganz einfach, weil wir alle nicht dabei waren. Kein Mensch war dabei. Gott sagt, so und so habe ich die Welt erschaffen. Kann das jemand beweisen? Nein. Ich kann es nur glauben. Entweder lügt Gott und wenn er nicht lügt, dann ist es genau so gewesen. Gott hat gesprochen und dann ist es geworden und Gott sagt sogar, ich brauchte dafür keine Materie, ich habe aus dem Nichts erschaffen. So, wenn ich Gott das zutraue, wenn ich Gott darin vertraue, dann ist es relativ einfach, alles andere zu glauben. Aber ich möchte ehrlichkeitshalber sagen, es ist gar nicht so einfach, das zu glauben. Also wenn man christlich aufgewachsen ist, wie ich und wahrscheinlich viele von euch, dann wachsen wir einfach so damit auf. Aber redet mal mit Nichtchristen oder auch Menschen, die nicht christlich aufgewachsen sind. Wenn Menschen in die Gemeinde kommen und sagen, boah, ich finde das echt schwer, mir das vorzustellen, dann sage ich, ja, verstehe ich. Ich finde das ehrlich, als zu sagen, ist doch total einfach. Nein, so einfach ist das gar nicht, weil das kommt im Alltag nicht vor, dass aus nichts etwas wird. Jetzt kann man sagen, ja, das ist das Wesen von Glauben. Ja, aber deshalb ist Glauben nicht einfach. Deshalb sei froh, wenn du das glauben kannst. Es ist ein Geschenk. Aber es ist nicht so einfach. Es gibt viele Menschen, die ringen damit. Und das ist in Ordnung, solange sie damit ringen. Also mir hilft das dann zu gucken, was sind denn die anderen Theorien? Dann fällt es mir leichter, das zu glauben. Aber Fakt ist, Evolution und Urknall und alles erfordert Glaube. Die Frage ist, was du für wahrscheinlicher hältst. Aber tun wir nicht so, als ob es total einfach ist. Doch logisch. Nein, ist nicht so einfach. Und der Schreiber sagt auch hier, Glaube, das ist ein wesentliches Element und es erfordert Glaube, es erfordert Vertrauen. Aber wenn man das mal geschafft hat, das andere ist einfacher. Also wenn Gott aus nichts alles geschaffen hat, dann ist auch das mit der Auferstehung und Gehen über Wasser und so alles relativ einfach. Es gibt Menschen, die glauben alles andere und sagen, mit der Schöpfung tue ich mich schwer. Gut, beschäftig dich weiter damit. Glaube wächst auch. Ja, und man darf auch mit Zweifeln ringen. Dann kommt etwas Interessantes mit Abel und Kain. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er schon gestorben ist. Bitte was? Abel brachte ein besseres Opfer als Kain. Das stimmt, das ist klar. Aber was daran war eigentlich besser? Der Glaube woran? Bitte? Ja, das ist sehr gut, dass Sie das sagen. Nehmen Sie das nicht persönlich, aber das ist gut, dass Sie es einbringen. Tatsächlich in diesem Bericht wird nicht gesagt, dass das Problem ist, dass der eine Tiere brachte und der andere Lebensmittel. Auch wenn wir das oft denken. Später, bei den Gesetzen des Mose, gab es auch Speisopfer. Tatsächlich ist es nicht das Problem, dass der eine Blut bringt, der andere nicht. Und im Übrigen, das Opfer von Kain und Abel war, also es gibt keinen Hinweis darauf, dass das Sündopfer waren. Weil dann muss Blut fließen. Die Opfer von Kain und Abel waren Anbetungsopfer, Lobopfer. Und dafür waren sowohl Tiere als auch Speisen zulässig. Ja? Der Unterschied bei den beiden ist gewesen, der eine brachte das Beste, die Erstlinge, und der andere nicht. Der eine hatte den Anspruch, ich bringe Gott das Beste, ich ehre Gott maximal möglich, und der andere sagt, Gott soll froh sein, dass ich ihm überhaupt irgendwas bringe, um das mal platt zu sagen. Im Alten Testament wird dieses Thema übrigens nicht weiter ausgeführt, sondern das eine hat Gott wohlgefallen, das andere nicht. Und hier bekommen wir eine ausführlichere Erklärung dafür, und Gott bestätigt das, dass der eine gerecht ist und der andere eben nicht. Und dann kommt noch etwas. Abel stirbt und sein Blut redet. Durch diesen Glauben redet sein Blut noch, obwohl er gestorben ist. Was bedeutet das? Habt ihr mal darüber nachgedacht oder dazu irgendwas gehört? Interessanterweise in Kapitel 12 kommt das Blut von Abel nochmal vor. Vers 24, wieder ein besser als. 12,24, und ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Also gemeint ist sein Blut, sein Tod, sein eigener, er wurde umgebracht. Das ist eine spannende Geschichte, ich mache das nur ganz kurz, weil die anderen Sachen vielleicht dann doch wichtiger sind. Das Blut Abels, was hat es gerufen? Wenn man den Bericht liest, klingt das danach, als ob Gott ja Vergeltung übt, Gott straft, als ob das Blut Abels nach Rache schreit. Aber der Zusammenhang ist, es spricht besser als das Blut, Christi Blut spricht besser als das Blut Abels, zeigt, dass Abel, auf welche Art und Weise auch immer, für seinen Bruder Gott um Gnade gebeten haben muss. Und das ist tatsächlich in dem Bericht, Kain wird von Gott nicht sofort getötet, sondern Kain bekommt sogar von Gott noch einen Schutz, ein Merkmal, und sagt, Kain sagt ja, egal wo ich hinkomme, man wird mich töten. Und Gott sagt, nein, nein, ich schütze dich. Du bekommst deine Strafe, aber du kriegst nicht das, was du verdient hast. Schon da ist Gnade angedeutet. Ergibt sich aus dem alttestamentlichen Text nicht so direkt, aber vom Hebräerbrief her, wird gezeigt, dass der gerechte Kain ein Glauben, ein Vertrauen zu Gott hat und eben auch nicht nach Rache, Abel, Entschuldigung, nicht nach Rache schreit, sondern nach Gnade für seinen Bruder. Sehr indirekt, und ich weiß auch nicht, wie das dann konkret aussah, aber hier wird diese Situation so ausgelegt. So, und dann haben wir Henoch. Und dann Vers 6, nochmal kurz eine Erklärung zum Glauben. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen, denn man muss glauben, dass er ist, dass es Gott gibt, und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also mit anderen Worten, dass diejenigen, die an Gott festhalten, dass Gott treu ist und ihnen das gibt, was er versprochen hat. Und dann wird es sehr konkret und auch sehr spannend. Bei Noah, Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Wenn man die einzelnen Beispiele durchgeht, merkt man, so gut wie immer hat es mit irgendeiner Aussage Gottes zu tun. Noah kriegt von Gott eine Anweisung, die rein menschlich gesehen total unsinnig ist, oder? Bau mal auf dem Berg eine Arche. Kein Wunder, dass die anderen alle gelacht haben. Logisch. Baut doch mal hier eine Fähre. Oh, ihr habt hier einen Kanal, ne? Ist schlecht. Nee. Baut ein Flugzeug, obwohl es keinen Flughafen gibt oder so. Also Noah bekommt von Gott die Zusage, es wird eine Flut geben. Hat es vorher schon mal eine Flut gegeben? Noch nie. Gott sagt, es wird eine kommen. Sagt Noah, nee, wissenschaftlich nicht zu erklären. Nein, Gott hat gesagt, also wird die kommen. Keine Ahnung woher, keine Ahnung wie. Gott sagt, ich baue. Und das nicht 3 Wochen oder 3 Monate. Jahre, Jahrzehnte baut dieser Mann das Ding. Alle lachen, der baut. Das ist Glaube. Gott hat gesagt, also wird es kommen. Und ich richte mein Leben danach aus. Und Noah hat Jahrzehnte seines Lebens damit weiter mit beschäftigt. Ja, das ist Glaube. Es ist nicht einfach, ja Gott, du kannst eine Flut schenken. Ich glaube das. Warten wir mal ab, bis es regnet und dann, ja. Sondern sein Glaube wird sehr konkret, sehr praktisch. Dann heißt es hier, dadurch verurteilt er auch die Welt und ist Erbe der Gerechtigkeit geworden. Gott sagt, du hast nicht nur geglaubt, sondern du hast entsprechend gehandelt. Glaube ist konkret. Bei Abraham ähnlich. Gott sagt zu Abraham, zieh aus, ich werde dir ein Erbteil schenken. Welche Richtung? Ja, geh mal Richtung Westen. Abraham war da noch nie. Abraham hat kein Navi. Abraham kann das nicht googeln. Abraham geht irgendwohin in die Pampa. Abraham lebte in einer Stadt, in der es höchstwahrscheinlich 3000 vor Christus in den Wohnungen schon fließendes Wasser gab. Archäologische Funde zeigen uns, dass in Ur, das war eine der Metropolen der damaligen Zeit, und man hatte ausgeklügelte Kanalsysteme, sodass sie in ihren Wohnungen fließendes Wasser hatten, warm und kalt. Zu diesem Abraham sagt Gott, zieh mal in die Wüste. Abraham packt die Sachen, Sarah denkt, er hat einen Hitzeschlag, macht nichts, wir ziehen dahin. Keine Ahnung wohin, keine Ahnung was da ist. Gott hat gesagt, ich handle. Und Abraham wird hier sehr ausführlich beschrieben. Er soll seinen Sohn opfern. Ja, Vers 17. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar. Was ist denn hier los? Gott sagt zu Abraham, durch Isaak wirst du eine große Nation werden. Und später sagt Gott, schlachte ihn. Und was sagt Abraham? Mach ich. Und dann heißt es ja auch in Vers 18 hier, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Warum hat Abraham das gemacht? Vers 19, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten auferwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Moment mal, wie viele Totenauferweckung hat Abraham erlebt? Keine. Übrigens, woher weiß der Schreiber des Hebräerbriefes, dass Abraham das glaubte? Es steht nicht im Alten Testament. Ist auch interessant. Weiß der einfach, offenbart oder was? Und Abraham ist bereit, das zu tun. Er sagt, Gott, du bringst mich in diese Schwierigkeiten, dann wirst du mich auch rausholen. Du sagst, töte ihn, dann mache ich das. Und es ist ihm nicht leicht gefallen. Ja? Ich erzähle das hier jetzt so flapsig. Und er glaubte, Gott wird das Problem lösen. Ganz wichtig, er bringt sich nicht selber in Schwierigkeiten und sagt, Gott, hol mich mal hier raus, sondern er sagt einfach, Gott hat gesagt, also tue ich. Und das macht ihn zum Vorbild. Hat Abraham in seinem Leben alles richtig gemacht? Weder er, noch Noah, noch alle anderen. Dann kommt noch Isaak, dann kommt Jakob, dann kommt Josef, dann kommen die Eltern des Mose, auch sehr interessant. Sie fürchten Gott mehr als das Gebot des Königs. Sie glauben Gott mehr. Sie leben in einem Land mit dem mächtigsten König der Welt und sie handeln gegen sein Gebot, weil sie Gott mehr gehorchen wollen als den Menschen. Und Mose hat das von ihnen gelernt, offensichtlich. Das ist interessant, wie das beschrieben wird. Die Eltern von Mose fürchten das Gebot des Königs nicht. Und kurze Zeit später, in Vers 27 heißt es, durch Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht. Glauben kann man weitergeben. Kein Automatismus, sondern man kann als Eltern Glauben vorleben und im besten Fall übernehmen die Kinder das. Mose ist eine ganz starke Geschichte natürlich. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen, da haben wir es wieder, Genuss der Sünde zu haben. Also Betrug der Sünde, in diesem Fall die positive Seite, Genuss der Sünde, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Ausrichtung auf das Ende hat ihn motiviert, lieber mit dem Volk in der Wüste zu leiden, als in Ägypten ein pompöses Leben zu haben. Wäre Mose in Ägypten geblieben, hätten wir heute wahrscheinlich eine Pyramide von ihm bewundern können. Er hat sich entschieden, lieber in die Wüste zu gehen, weil er die Belohnung im Blick hatte. Es lohnt sich mehr, Gott zu dienen. Die spannendste Person in der ganzen Liste ist eigentlich die letzte in Vers 31. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Komisch, oder? Die Liste der alttestamentlichen Glaubenshelden endet mit einer heidnischen Hure. Luft anhalten. Matthäus 1, der Stammbaum von Jesus, wer wird da erwähnt? Diese berühmt-berüchtigte Hure Rahab, neben anderen Sündern. Warum ist sie das Ende dieser Liste von Glaubenshelden? Eine heidnische Frau, deren Sünde ja auch noch explizit genannt wird. Die Frau lebt in Jericho und interessant, leider haben wir die Zeit nicht mehr, wenn ein Bericht da liest, was Rahab zu den Kundschaftern sagt, das ist phänomenal. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass schon 40 Jahre vergangen sind. Sie sagt, wir haben gehört, wie Gott euch aus Ägypten rausgeführt hat. Und Leute, das ist 40 Jahre her. Die sind ja 40 Jahre durch die Wüste gelaufen, dann kommen sie nach Jericho. Die Frau sagt, wir haben das gehört und ich rette euch, ich helfe euch, weil ich weiß, wir haben keine Chance gegen euch. Denn euer Gott ist stärker als unsere. Sie ist die Einzige, die das glaubt. Sie hat das gehört, was sie für einen Gott haben und hat entsprechend gehandelt. Das hat ihr das Leben gerettet. Und nochmal, ihre Sünde wird explizit genannt. Aber sie tut dann das Richtige. Sie glaubt dem richtigen Gott. Und das rettet sie und das macht sie zur Glaubensheldin, zum Glaubensvorbild. Das ist besser als Held. Und dann endet das Kapitel damit, interessant, eine ganze Auflistung von Personen, die Heldenhaftes aufgrund ihres Glaubens erlebt haben. Ja, hier werden Tote auferweckt, hier werden Löwen mit der Rachen gestopft, manche haben Feuer ausgelöscht. Aber dann gibt es auch die Kehrseite in Vers 36. Andere wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, derer die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollen. Faszinierend, der Text, oder? Also, dieses Kapitel zeigt, es gibt nicht nur Glaubenshelden und es gibt garantiert nicht die Zusage, wenn du nur richtig glaubst, wird dein Leben glatt verlaufen und du wirst ein Wunder Gottes nach dem anderen erleben. Ja, diese Menschen haben riesige Dinge mit Gott erlebt. Aber dann ist der Schreiber auch nüchtern genug zu sagen, es gibt auch Negativbeispiele. Da gibt es Menschen, die haben Gott geglaubt, wurden gequält, zersägt, verbrannt. All diese Dinge haben wir im Alten Testament. Das muss mir immer in den Kopf fassen, wenn ich dann höre, unsere lieben charismatischen Glaubensgeschwister, verbreiten, wenn du nur richtig glaubst, läuft dein Leben gut. Und wenn irgendwas in deinem Leben nicht stimmt, dann glaubst du nicht richtig. Das ist sowas von entgegen zu Hebräer 11. Du kannst richtig glauben und dein Leben verläuft auf der Sonnenseite des Lebens oder es verläuft völlig anders. Und es liegt nicht daran, dass du falsch geglaubt hast, sondern Gott entscheidet das. Und es gibt im Alten Testament beides. Es lässt sich nicht an diesen Dingen festmachen, ob du richtig glaubst oder nicht. Aber das Ende ist für alle gleich. Das Ende ist, sie sind noch nicht bei der Verheißung angekommen, denn sie werden das gemeinsam mit uns. Das ist der Abschluss von Kapitel 11. Ihr Ziel ist das gleiche wie unser Ziel. Und sie sind gewissermaßen da und doch noch nicht da. Also die wirkliche himmlische Party, hätte ich fast gesagt, das himmlische Fest beginnt, wenn wir alle da sind. Damit endet dieses Kapitel und wie gesagt, morgen geht dann die Predigt mit Kapitel 12 weiter, wo genau das im Bild einer Sportarena dargestellt wird. Das Ziel, an dem Jesus schon ist, an dem die Glaubenshelden gewissermaßen schon sind, das ist das Ziel, das wir vor Augen haben sollen in unserem Leben. Und der größte Glaubensheld ist dann Kapitel 12 Jesus selbst. Er ist der Höhepunkt, also er gehört eigentlich in Kapitel 11. Gut, wenn ihr Fragen habt, geht nach Hause, lest eure Bibel, fragt eure Ehemänner. Ja, das ist in dem Text indirekt angedeutet. Bei dem einen heißt es die Erstlinge und bei dem anderen er brachte von den Früchten des Feldes. Das ist tatsächlich da in dem Text. Ja, es wird aber nicht extra gesagt die Erstlinge. Also es wird nicht gesagt, er bringt das Beste, sondern er bringt etwas. Ich gebe zu, das ist irgendwie indirekt, aber vom Hebräertext wird dann deutlich, der eine glaubte Gott. Mehr, besser, was auch immer. Ja? Ja, ja, das stimmt. Gut, ich danke euch fürs fröhliche Mitmachen und Eduard hat immer das letzte Wort. Also positiv.